Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Der dritte Spieltag der MLS ist Geschichte und somit beginnt nun offiziell die MLS-Saison. Und damit begrüße ich euch recht herzlich hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Und ich, Katze, mache das nicht alleine, sondern mit dabei ist wie immer Anne.
Hallo, hallo.
Und Vincent geht da weiterhin seiner Verpflichtung nach, Spieler für Sporting zu verpflichten. Ist also eine Frage der Zeit, bis da ein vernünftiger Kader steht. Vorab muss man Vincent ein bisschen enttäuschen oder generell ein paar Teams aus der MLS. Denn es gab jetzt die Woche die News, dass zwei Spieler eine lebenslange Sperre erhalten haben. Zumindest innerhalb der Major League Soccer. Und zwar, weil sie gewettet haben. Anne, welche beiden Spieler sind es denn?
Es geht dabei um Yeboah und Derrick Jones, die, ich glaube, beide zuletzt für Columbus Crew gespielt hatten. Beziehungsweise Yeboah wechselte zum LAFC, wurde aber, ich meine, Anfang des Jahres auch entlassen. Aufgrund dieser Ermittlungen, die da stattfanden. Und wahrscheinlich wusste der LAFC dann zu dem Zeitpunkt auch schon, in welche Richtung das gehen würde. Und ja, der Grund für die lebenslange Sperre, und sie sind damit übrigens die Ersten in der MLS, denen das passiert, ist, dass sie auf Spiele ihrer eigenen Mannschaft gewettet haben. Unter anderem hat, ich glaube, es war sogar Yeboah selbst gewesen, darauf gewettet, dass er in einem Spiel eine gelbe Karte bekommen würde. Und das ist tatsächlich auch genau in diesem Spiel, es war das Spiel gegen die Red Bulls, passiert. Er hat eine gelbe Karte bekommen. Und ja, war nicht so clever, auf die Art und Weise für sich zu wetten.
Ja, das sowieso. Ich meine, Wetten sind immer dumm. Gerade, weil es am Ende sowieso immer rauskommt. Ich meine, da gibt es auch bekannte Beispiele aus dem europäischen Raum. Dort wurden noch milde Strafen ausgesprochen. Aber hier zieht die MLS ganz klar die Reißleine. Die haben ja eine sehr strikte und eine sehr harte Politik, was das angeht. Deswegen kann ich das mehr als nachvollziehen.
Es war übrigens Jones in dem Spiel gegen die Red Bulls. Und beide sind seit Oktober bereits gesperrt gewesen. Ich finde es aber gut, ja, ehrlich gesagt, dass die MLS da sehr strikt vorgeht. Auch wenn es vielleicht sogar nur kleine und jetzt in Anführungsstrichen nicht schädliche Wetten waren. Aber wenn du an der Stelle nicht ein Exempel statuierst, dann wird irgendwie anderen Spielern auch klar, dass sie dann ja recht leichte Handhabe haben, beziehungsweise dass die Strafen relativ mild sind. Also ist ja egal, was die Liga vorschreibt. Es ist der einzig richtige Weg.
Der einzig richtige Weg ist ein Stichwort. Und da würde ich dich gleich mal mit einer Frage beehren. Ist der einzig richtige Weg, seinen Trainer nach 3 Spielen zu entlassen, wenn du 3 davon verloren hast?
Also,
der 7 Jahre in einem Team ist?
Sagen wir es mal so. Wenn an sich bin ich auch nicht davon überzeugt, einen Trainer zu entlassen nach 3 Spieltagen. Allerdings, in dem Fall muss man auch sagen, das waren halt auch schon 3 extreme Spieltage. Aktuell, nach, wie gesagt, 3 Spielen steht es oder haben sie logischerweise 0 Punkte und 3-11 Tore gegen sich gefressen. Und das, also allein die letzte Partie, die war so dermaßen unangenehm. Wir sprechen in dem Fall über Orlando. Die haben nicht zu Hause gespielt. Die haben auswärts gespielt gegen den New York City FC. Also was die geboten haben, war wirklich, das war nicht nur Arbeitsverweigerung, das war ja eine komplette Shitshow, die man sich da antun musste. Ich habe ehrlich gesagt kurz vor der Halbzeit abgeschalten. Also das 3-0 habe ich schon gar nicht mehr gesehen, weil das so ein Quatsch war, den die gespielt haben und Quatsch ist da in dem Fall noch nett. Es fing schon sehr früh mit ganz schön viel Scheiße an, wenn du nämlich einen sehr erfahrenen Torhüter hast, über den wir ja letzte Woche auch schon mal gesprochen hatten, weil er da nicht so sehr überzeugend performt hatte, der es schafft nach 20 Minuten knapp
16.
Nach 16 eine rote Karte zu kassieren, weil er den Ball außerhalb des Strafraums in die Hand genommen hat, dann weißt du auch schon, wird in dieser Partie nichts Vernünftiges mehr passieren. Und also, da stimmt gar nichts bei Orlando, wirklich von vorne bis hinten nicht. Die spielen echt grausam. Die Verteidigung ist eine einzige Katastrophe. Nach vorne hin geht auch nicht wirklich was. Also, ich glaube, da muss jetzt auch wirklich musste jetzt eine Reaktion her. In dem Fall triffst du dann den Trainer. Nach dem Spiel hätte man eigentlich fast das ganze Team entlassen müssen bei der Leistung. War jetzt, also wie gesagt, ist halt recht früh, aber war jetzt auch vielleicht nicht die allergrößte Überraschung.
Ja, also das, wie sie gespielt haben, man hat so das Gefühl gehabt, ich will nicht sagen, dass man gegen den Trainer spielt, weil es hat kein Spieler der Welt oder nur die wenigsten Teams spielen wirklich aktiv gegen ihren Trainer, weil sonst sind sie am nächsten Tag arbeitslos. Und vor allem die Fans, die werden es ja Spielern nie verzeihen, sag ich mal. Aber, so wie du das gesehen hast, das sind so wirkliche Leichtsinnsfehler. Und es sind Fehler, die dürfen dir eigentlich nicht passieren. Nicht mal am Saisonanfang. Einen Ball außerhalb vom Strafraum in die Hand zu nehmen. Komplett lost. Also komplett Brain AFK. Ich weiß nicht, in welcher Dimension er war oder er sich befand. Oder ob er verwirrt ist von diesem Stadion. Was vielleicht auch mildernde Umstände wären, aber kein Freispruch. Aber Hilfe. Also.
Das Absurde war ja auch, also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, er hat sich da ordentlich verschätzt, was einfach den Strafraum angeht. Weil er läuft an und merkt dann auch, oh fuck, hier ist ja schon die Strafraumgrenze. Und versucht im Prinzip den Ball irgendwie loszulassen und will ihn dann mit der Brust mehr oder weniger spielen, kommt aber trotzdem nochmal mit der Hand gegen den Ball. Also ja, da hat sich Kripo gar keinen Gefallen getan. Auch dann so zu tun, so hey, nee, das war noch innerhalb des Strafraums. Nee, also das hast du, ohne Wiederholung hat man das gesehen, dass das außerhalb war. War eine eindeutige Geschichte, darf ihm als wirklich so erfahrener und eigentlich guter Torhüter nicht passieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt das zweite Spiel von dreien in dieser Saison, wo er überhaupt nicht gut aussieht. Und gut, jetzt wird er erstmal Pause machen müssen. Das war
erstens
wirklich...
Erstens das und zweitens, wie heißt, muss Orlando erstmal nicht nach New York, das tut ihm vielleicht auch gut.
Auch wieder war ja stimmt, gegen die New Yorker Teams lief es nicht so gut für Orlando. Was man aber auch sagen muss, dass die MLS erlaubt, dass Fußball in so einem Baseballstadion stattfindet, ist ja schon die erste Frechheit. Aber gut, darüber sprechen wir seit Jahren. Wer es nicht weiß, die Platzgrenzen im Stadion vom New York City FC, beziehungsweise in dem Baseballstadion, sind ja nicht identisch mit den eigentlichen Grenzen eines normalen Fußballfeldes. Das ist aber das eine. Das können wir erstmal noch ignorieren. Was man nicht ignorieren kann, ist, wie dieser, also es war kein Rasen, wie dieser Acker aussah. Das, also, ich glaube, selbst die Kühe würden da nicht weiden wollen.
Ja, aber, Anne, aber ganz kurz. Du vergleichst jetzt hier Kühe mit New York City FC. Kühe haben noch ein bisschen Stolz. New York City FC?
Ja.
Weiß ich nicht.
Das,
nein, aber
also,
du hast recht.
Wie viele Tauben haben auf diesem Feld gelebt? Nee, ich glaube, die haben, also so wie das aussah, war das Naturrasen, weil der war tot.
Ja, ihr wisst halt echt furchtbar aus. Nein, aber wie du gesagt hast, also wie die Tore gefallen sind, ich meine, es steht 4-0 nach 50 Minuten, Spiel endete 5-0 und es sind so viele wirklich leichtens viel auch beim 4-0 wieder. Also sag mir, dass du verlieren oder zeig mir, dass du verlieren willst. Ja, also gut, man muss dazu sagen, hätte man noch einen Rodrigo Schlegel im Team, hätte man ihn jetzt vorgesteckt, dann wäre das Ding 5-0 für Lando ausgegangen. Machen wir uns nichts vor, aber...
Easy.
Eieieiei.
Ja, von daher, also ja, vielleicht war es ein bisschen früh, dass sie sich da von Oscar Pereira getrennt haben. Aber vielleicht ist es auch wirklich notwendig. Und was man als Orlando-Fan aber auch erwarten kann, ist jetzt, dass es da einiges an Besserungen gibt, weil deren Spiel ist genauso scheiße wie ihre Trikotkombination in diesem Jahr.
Nein, ich wollte gerade sagen, aber Anne, was sagst du eigentlich zu dieser geilen Trikotkombination? Weil ich finde, gelb ist ja generell, gut, die Mannschaft, die ich trainiere, die haben gelbe Trikots, aber es ist ja generell ein Trikot, was ich eigentlich vermeide zu tragen. Aber in Kombination mit Lila, absolut geil. Absolut 10 von 10.
Nee, also da verdient man, allein dafür verdient man schon 3 Punkte Abzug.
Als hätten sie minus 3.
Ja, so ist es.
Naja, hast du noch was zu dem Spiel?
Nee, da war nur noch Trauer, wirklich. Trauer und Wut.
Trauer, Wut und Enttäuschung.
So ist es.
Wir können ja mal über ein Team sprechen, was ja auch unter der Woche in der CONCACAF Champions League bzw. im CONCACAF Champions Cup gespielt hat. Und zwar spreche ich es bewusst an, ja, markiert euch das rot im Kalender, Inter Miami. Haben ja, ich sag jetzt mal, souverän gegen DC United 2-1 gewonnen. Worauf ich aber hinaus möchte, sie ziehen ja bald in ihr eigenes Stadion. Anne, hast du das mitbekommen?
Ihr eigenes Stadion, an dem sie schon länger bauen, wo aber, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie jetzt wirklich der Status ist, weil zuletzt hat man so hinter vorgehaltener Hand eigentlich gesagt, dass der Termin, den sie sich gesetzt haben, eigentlich nicht zu halten ist. Gibt's da was Neues?
Also, laut MLS-Seite ist erstmal das Stadion hat 26.700 Sitzplätze oder Kapazität und der Opener soll am 4. April sein.
Okay. Aber die MLS ist auch das reinste Propagandamagazin für Inter Miami.
Ja, aber weißt du, wie das Stadion heißt?
Oh nee, gute Frage. Sag's mir.
Okay. Sie haben das Stadion nicht Lionel Messi Kampfbahn genannt. Das hat sich genannt. New Stadium. Was NU macht, kann ich euch sagen. Das ist one of the world's largest digital financial services platforms. With 131 Millionen Kunden. Noch nie gehört. Aber ja, glaubst du, Anne, worauf ich aber hinaus möchte, weil wir hatten die Diskussion, glaube ich, schon mal in der Vergangenheit, hat sich Miami vielleicht mit der Kapazität ein bisschen vertan und man hätte ein bisschen höher gehen können?
Vielleicht. Allerdings, vielleicht haben sie, oder anders formuliert, du musst natürlich auch, wenn dein Produkt interessant bleiben soll, und ich glaube, Miami sieht sich nicht als nichts anderes als ein Produkt, die sehen sich vermutlich nicht als Club, dann hilft es ja oftmals, wenn du es begehrt machst. Und begehrt machst du es natürlich, indem es einen komplizierteren oder begrenzteren Zugang gibt. Das machst du mit 27.000 ziemlich gut. Außerdem haben sie vielleicht auch perspektivisch an Zeiten gedacht, wo Messi nicht mehr da ist.
Du meinst, wo Messi seinen eigenen MLS-Club hat und somit dann die Konkurrenz zu sich zieht?
Ja, genau.
Nein, also aus dem Blickwinkel habe ich es tatsächlich noch nicht betrachtet, weil ich dachte mir so, gut, du hast around the world hast du Messi-Fans. Du siehst in jeder Ecke Kinder rumlaufen mit einem Messi-Trikot oder mit einem Al-Nassr-Trikot, mit Ronaldo, weil es Messi und Ronaldo sind. Du würdest jetzt nie irgendjemand rumlaufen sehen, in Deutschland zumindest nicht, mit einem St. Clair-Trikot. Also kein Disrespect gegen ihn, ist super Keeper, einer der Besten, aber würdest du die Leute auf der Straße ansprechen und sagen, hey, nenn mir euren Keeper, vielleicht auch den letzten Trainer vor Mascherano, wenn sie den überhaupt kennen, könnt ihr nicht beantworten. Von daher hast du natürlich recht, Inter Miami ist ein Produkt, es ist eine Marke, eigentlich, ich will nicht sagen, die größte rein, also vom rein von der Publicity her gesehenen Marke, aber kein Fußballverein. Also da gebe ich dir voll und ganz recht.
Weißt du, was mir bei Inter Miami auch ganz oft auffällt? Dadurch, dass ich ja Trikots sammle, gehe ich natürlich des Öfteren in verschiedene Bekleidungsläden, in denen es Sportartikel gibt. Und der Ausrüster der MLS, der ja alle Teams ausrüstet, egal wo du bist, ob du irgendwo in den USA bist, ob du irgendwo in Deutschland bist, wenn es ein MLS-Trikot gibt, dann zu 99% Inter Miami und davon zu 99,9% Messi. Ganz, ganz selten hat man auch, dass hinten kein Spieler drauf ist, aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Ansonsten ist da immer Messi drauf. Und selbst beispielsweise in den USA, in Städten, die nicht in Florida sind, bekommst du eigentlich immer Inter Miami Trikots. Allerdings, und das ist auch interessant, oftmals zu deutlich niedrigeren Preisen als die Trikots der anderen Clubs, die ja in der Regel für, ich glaube, $129 oder sowas verkauft werden. Und da habe ich sie für viel, viel weniger schon gesehen. Teilweise für $30-40 in den Outlet-Stores, wo es dann aber gar keine anderen Teams gab.
Weil sie viel zu viel davon haben. Also das ist wahrscheinlich Überproduktion.
Das ist halt ein riesiges Massenprodukt, aber die kriegst du halt auch in Deutschland.
Ja, die Frage ist nur, will ich's? Nein.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Aber noch kurz, um das Thema Miami abzuschließen, haben unter der Woche gegen Nashville gespielt in der CONCACAF Champions League. Ging 0-0 aus. Ich habe nur die Kommentare gelesen unter den Highlights. Das können wir vielleicht doch kurz mitnehmen, dass es ja echt ärgerlich ist, dass man es sehr schwer macht, das Spiel zu schauen, also den Champions Cup. Aber das hatten wir ja auch schon oft, die Diskussion, Anne. Das Fass müssen wir jetzt nicht wieder... Ja. Was ihr aber aufmachen könnt, ihr da draußen, ist eine Wasserflasche, einen Schluck trinken. Wird ja wieder wärmer. Da ist Trinken wichtig, weil wir machen ein kurzes Päuschen. Sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir haben uns eben über ein paar Hausverbote unterhalten, über eine dumme rote Karte, eine Trainerentlassung. Und ich würde mal vorschlagen, wir reden jetzt nicht über eine dumme rote Karte, Anne, sondern über eine rote Karte, wo ich meinte, es ist keine und du meintest, man kann sie geben. Und zwar beim Spiel zwischen Charlotte und Austin gab es eine Szene im Zweikampf, Höhe Mittellinie. Es gab zunächst Gelb für den Spieler von Austin, für Chulermi Biro. Er hat sich schon ein bisschen beschwert, dass er überhaupt Gelb sieht. Gegner blieb verletzt am Boden und der Schiri schaut sich das dann an und zeigt ihm glatt rot, was er natürlich gar nicht gut fand. Er hat ihn auch ein paar Worte hinterhergerufen. Ich glaube nicht, dass eins der Worte war, ich lade dich zu meinem Geburtstag ein, sondern eher ein bisschen verbaler war.
Du kriegst keine Beleidigung. Keine Weihnachtskarte.
Ja, eben. Das ist faul. Es ist halt ein Zweikampf. Ich weiß jetzt nicht, wer der Gegenspieler war, beziehungsweise habe ich es mir jetzt leider auch nicht notiert gehabt. Auf alle Fälle steht er ihm halt, wenn er auf dem Boden liegt, dappt ihm halt kurz auf die Wade. Also es ist sehr ärgerlich, es ist wirklich eigentlich unabsichtlich, beziehungsweise ist im Zweikampf passiert und es war auch nicht angespannt, weil normalerweise ist ja alles ab knöchelrot, keine Diskussion, aber in dem Fall war es gar nicht angespannt und er hat halt einfach kurz reingedrückt. Also keine Spannung drauf, eigentlich auch kein hohes Verletzungsrisiko. Korrigiert mich gerne da draußen, wenn ich falsch liege. Und deswegen ist eine gelbe Karte in Ordnung. Zumindest so, wie es auf dem Feld beurteilt wurde. Jetzt hat sich aber, wie gesagt, der Video Assistant Referee eingeschalten und hat die Entscheidung auf dem Feld korrigiert zu einer glattroten Karte. Anne, wir hatten die Diskussion ja vorhin schon. Ich bin der Meinung, nein, darf kein Rot sein. Du hast ja gesagt, kann Rot.
Unter zwei Aspekten. Aspekt 1 ist für die wirklich schlechteste Schauspieleinlage in dieser Saison bisher, weil, dass er einen Foul begeht, ist unumstritten. Er hält seinen Gegenspieler fest, zieht ihn nach hinten und daraufhin geht dieser zu Boden. Das könnte allein schon eine gelbe Karte sein. Und sein Verhalten, wie er auf diese gelbe Karte reagiert, ist wirklich so eine dermaßen schlechte Schauspieleinlage, dass er allein dafür schon rot verdient. Wahrscheinlich dachte sich der Schiedsrichter das auch. Und hat sich diese Slapstick-Einlage da mal nochmal genauer angesehen, weil er dachte, so, da kann ich mir ja auch irgendeinen sechsklassigen Schauspieler besorgen. Also ja, man muss da kein Rot geben. Ich finde es jetzt aber auch gar nicht dramatisch, dass da Rot gegeben wird. Eben aus der Kombination heraus, er zieht seinen Mitspieler erst zurück, sorgt dafür, dass dieser überhaupt zu Fall kommt und tritt ihm dann noch auf die Wade. Und man kann in der Aufnahme oder man kann auch in den Aufzeichnungen jetzt nicht hundertprozentig erkennen, macht er das mit Absicht oder passiert es im Laufen heraus, weil eigentlich ist der Bewegungsablauf in der Situation gar nicht mehr so extrem schnell, sodass er das auch hätte durchaus kontrollieren können. Und das schon auch so ein bisschen wirkt, als wenn er das nicht ganz hundertprozentig unabsichtlich macht. Wie gesagt, ich hätte auch damit leben können, wenn es nur gelb ist. Und in meiner Meinung hat er auch Rot verdient, weil es so schlecht geschauspielert war. Warum regt er sich denn auf? Und sein Verhalten nach der roten Karte zeigt auch, der ist vielleicht an dem Tag nicht auf dem Platz geeignet gewesen. Er versucht da schon auch den Schiedsrichter richtig anzugehen. Ein Mitspieler hält ihn dann zurück.
Ja, also spätestens da hätte man wirklich drüber nachdenken können, ob man
genau, also allerspätestens da hätte er es bekommen müssen. Möglicherweise hat der Schiedsrichter die gesamte Situation auch durch den Kopf gehen lassen. Zum einen dieses Zurückziehen, was klar keine rote Karte wäre. Dann aber auch sein Verhalten nach dem Pfiff. Also bevor es überhaupt eine Karte gab, hat er sich ja schon aufgeregt, warum da faul gepfiffen wurde. Und dann regt er sich ja weiter auf, dass er gelb bekommt. Und dann auch noch, dass er seinem Gegenspieler auf die Wade getreten ist. Vielleicht ist das einfach so ein Gesamtpaket, wo er an der Stelle dann sagt, hier an der Stelle jetzt nicht weiter für dich. Und so ein... Ist es eine harte Entscheidung, so ohne Frage? Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine klare Fehlentscheidung. Und es gibt ja im Laufe des Spiels dann noch eine weitere Entscheidung, die auch recht hart ist. Und die ist dann zum Vorteil von Austin.
Ja, man sagt ja immer, Fehlentscheidungen gleichen sich über einen Zeitraum von einer Saison aus. Jetzt war halt Fortuna auf der Seite von Charlotte, zumindest spielentscheidend. Und wie du gesagt hast, die Szene zum eigentlichen 2-1 nach der Ecke. Ja, war Handspiel. Also da gibt's ja eigentlich entweder ja oder nein. Also klar, wir streiten immer über die Handspielregel, aber im Falle von einem Torerfolg ist die Regel eindeutig Hand dran, kein Tor. Und es war ja in dem Fall so. Deswegen wurde das Tor ja einkassiert, gebracht, hat's aus nix, haben am Ende 3-1 verloren. Auch verdient, weil natürlich Charlotte die Überzahl sehr gut genutzt hat und sehr gut am Ende, ich sag jetzt mal, die Chancen verwertet hat. Hätte auch höher ausgehen können, aber ich sag jetzt mal ein 3-1 am Anfang der Saison nimmst du gegen Austin definitiv mit.
Auf jeden Fall. Was mir auffällt, auch in der Situation mit dem Handspiel, Auch da sind die Austin-Spieler extrem am Reklamieren. Natürlich völlig verständlich, weil aufgrund eines Handspiels, was man in meinen Augen, zumindest auch von dort, wo der Schiedsrichter steht, nicht hätte sehen können, weil es wirklich extrem schnell geht und minimal ist. Von daher hätte es jetzt den Videobeweis nicht gegeben, wäre das Ding ein Tor gewesen und wäre dann wahrscheinlich irgendwie auch okay gewesen. Was mir generell in dieser Partie aber auch aufgefallen ist, ja, Austin hat auch mal so Phasen, da haben sie leichte Chancen, aber Charlotte ist schon auch das bessere Team mit erheblich besseren Chancen. Und was Austin in dieser Partie wirklich extrem viel macht, ist zu reklamieren, aber auf ganz eklige Art und Weise. Beispielsweise, ich glaube, Sarah Wast, der im Strafraum von Austin zu Boden geht, aber trotz dessen, dass er quasi auf dem Rasen sitzt, versucht er trotzdem noch ein Tor zu machen. In dem Fall endet der Ball dann an der Torauslinie, wird zur Ecke gepfiffen und er reklamiert zu keinem Zeitpunkt. Er hat weitergespielt, hat nicht reklamiert auf irgendwas, sondern hat sich sofort auf die Ecke konzentriert. Was machen die Austin-Spieler? Die Austin-Spieler diskutieren oder fangen wieder an, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, dass es eine gelbe Karte wegen Schwalbe geben müsste. Aber wie soll es eine Schwalbe sein, wenn der Spieler, der zu Boden gefallen ist, ja überhaupt nichts gesagt hat? Also er hat ja gar nicht versucht, irgendwie einen Elfmeter rauszukriegen, sondern sich sofort auf den nächsten Angriff vorbereitet. Also vielleicht hätten sich die Austin-Spieler mehr auf ihr eigenes Spiel konzentrieren sollen und nicht versuchen sollen, mit so ekligen Mitteln da weiterzukommen. Das war sehr unsympathisch, muss man sagen.
Ja, aber wie gesagt, sie haben 3-1 verloren. Es ist ja klar, es gab auch nur ein Spiel Sperre für ihn. Zumindest laut meinen Recherchen. Und jetzt muss man halt einfach schauen, wie es in kommenden Spieltag laufen wird. Ich meine, erste drei Spieltage, Anne, wir haben es oft genug erwähnt, sind Anarchie. Da gab es ein paar Ergebnisse an dem Wochenende, wo man das deutlichst gesehen hat.
Übrigens noch eine Kleinigkeit, das einzige Tor von Austin war übrigens ein Eigentor von Charlotte zum 1:1. Und also das war auch sehr wild.
Uiuiui, Fiebertraum des Tor.
Der eigene, ich glaube, er ist Innenverteidiger, der eigene Verteidiger versucht einen Angriff zu unterbinden, indem er den Ball lieber Richtung eigenen Torhüter köpfen will, aber vorher nicht guckt, wo der eigene Torhüter überhaupt steht. Der steht aber nicht da, wo er ihn erwartet hat, sondern der steht ein bisschen weiter seitlich, wofür der Ball ins Tor geht. Und das sieht schon böse aus. Umso böser, das war das erste Mal, dass er in der Startaufstellung stand, ist auch erst 21 Jahre jung. Der wird aus dem Fehler lernen, hoffentlich. Dementsprechend, Austin hat es nicht mal geschafft, aus eigener Kraft ein Tor zu machen. Haben sich dann aber gefreut wie die Weltmeister.
Immerhin hat er es nicht den Ball außerhalb vom Strafraum mit der Hand gespielt. Hätte ja auch passieren können.
Ja, aber der dachte sich, er will was Neues ausprobieren.
Definitiv. Wir müssen über ein Spiel reden. Über ein weiteres Spiel reden. Rapids gegen Galaxy. Anne, kannst du mir erzählen, was da los war?
Also erstmal war es sehr, sehr kalt. Weil das, was man da am Rand sieht, das sind keine schönen weißen Wolken, sondern das sind Schneeberge, vom Spielfeld entfernen musste. Aber was aufgefallen ist, die Galaxy hatte Chancen. Und gerade am Anfang war die Partie auch wirklich spannend. Aber sie haben die Chancen, die sie hatten, überhaupt nicht gut genutzt. Und am Ende hat man sich dann ja irgendwie selbst das Bein quasi gestellt. Sie sind ja mit 1:0. Sie sind erstmal in Rückstand geraten, hatten dann aber kurz nach der Halbzeit ausgleichen können. Natürlich war es Klaus gewesen, wer sonst. Und dann hat man sich aber, in dem Fall dank Peck, dezimiert, weil Peck der Meinung war, obwohl er schon gelb verwarnt ist, dass er ein deutlich erkennbares Foul begehen muss und so seitlich von hinten in den Gegenspieler reingrätschen muss und sich dann wundert, warum es dafür die zweite gelbe Karte gibt und er vom Platz muss. In meinen Augen war die Karte vollkommen in Ordnung, weil er viel zu... Er geht da mit dem Risiko in die Situation, den Gegenspieler zu verletzen. Er will's nicht, aber das Risiko ist da. Von daher finde ich die gelbe Karte vollkommen in Ordnung. Und wenn du schon gelb vorbelastet bist, dann nimm dich doch ein bisschen zurück. Es war nicht notwendig, an der Stelle schon so in die Situation zu gehen. Ja, und dann waren
definitiv.
Dann waren sie in Unterzahl.
Also er hat auch kurz signalisiert, Schiri war doch nichts, so mit dem Finger gezeigt, aber ihm war, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass es für ihn war. Also klar ist es kalt, hat einen Schnee gesehen, wollte vielleicht duschen gehen früher, aber wie ein Junge, der lässt sich auswechseln.
Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich die bessere Variante gewesen. Die Rapids, muss man sagen, haben mir soweit ganz gut gefallen. Also man merkt, er entwickelt sich langsam wieder was. Aronson war immer wieder auch an gefährlichen Situationen mitbeteiligt und sie sind viel über die Flügel gelaufen. Das sah schon mal schlechter aus bei den Rapids, aber auch da gibt es noch extrem viel Potenzial nach vorne. Für die Galaxy läuft trotzdem die Saison bisher ganz okay. Also auch da sah es jetzt nicht dramatisch aus. Sie haben sich halt dann 3 Tore gefangen in Unterzahl, aber ansonsten waren auch da durchaus Chancen vorhanden. Und das sieht viel, viel besser aus als das, was sie in der letzten Saison geboten haben. Also die sind aus Kalifornien. Wie sollen die mit Schnee zurechtkommen? Und Höhe.
Ja. Aber da muss man mal, wie gesagt, schauen. Also 4-1 am Anfang der Saison ist jetzt kein Grund zur Sorge bei der Galaxy. Die werden ihre Meter und ihre Punkte holen.
Und die haben Klaus, der macht die Tore.
Eben. Ich hatte ihn aufgestellt. Hab mich gefreut. Ist ja eh mal geil. Du stehst auf, du weißt, ey, den und den habe ich im Fantasy-Team. Und dann scoret irgendwie jeder. Gut, du machst einen Fehler, du nimmst Bör halt die Binde weg und er zeigt sie direkt mit einem Superspiel heim. Und dann gehst du Sonntagabends schlafen, schaust am nächsten Tag die Highlights an und siehst, dass Montreal 3-0 gewinnt. Und du hast 2 Spieler von den Red Bulls, alle. Wir müssen dieses Spiel noch ganz kurz anschneiden. Zu Hause,
also,
Montreal, was war los?
Habe ich schon hervorgesagt in der letzten Folge, nachdem ich in der letzten Folge so dermaßen über Montreal gerantet hatte, war klar gewesen, dass die gegen die Rapids gewinnen. Also da konnte es Brief und Siegel drauf geben. Dementsprechend keine Überraschung. Ethan Horvath hat in dieser Partie also wirklich dämliche Fehler auch zum Teil gemacht. Das ist okay, man ist am Anfang der Saison. Das ist ein wahnsinnig junges Team. Abhaken. Geht weiter.
War ein blödes Spiel einfach. Das ist die richtige Einstellung. Auch die Einstellung, die ich hören möchte. Ja, ansonsten, es gab... Ja, wir schneiden noch kurz das Derby an. Ich habe ja eben gerade Börhalter erwähnt. Gegen die Timbers. 4-1 gewonnen. Ja, ist überragend. Börhalter mit 2 Assists, 1 selber gemacht.
Aber in dieser Partie gab es 2 sehr interessante Tore. Es gab zum einen die quasi goldene Nase oder die Nase zum goldenen Tor. Die hat in dem Fall Tristan Blackmon gehabt, der aufs Tor geschossen hatte. Der Keeper blockte den Ball, blockte ihn aber in das Gesicht von Blackmon, beziehungsweise auf die Nase. Und von da aus prallte er wieder ab und ins Tor. Da haben am Ende hatte so den Eindruck, dieses Tor hat das Team von Vancouver ziemlich gut amüsiert. Man muss aber auch sagen, generell diese Partie, Vancouver hat da schon wirklich dominiert. Die spielen schon wirklich stark. Und wenn man sich anguckt, wer da alles in diesem Kader ist, das ist nicht Inter Miami. Und trotzdem spielen sie schön Fußball und haben da mittlerweile wirklich Spieler nach vorne gebracht, die bis vor ein paar Jahren vollkommen unbekannt und auch unbedeutend waren, aber von denen ich jetzt sagen würde, die sollten eigentlich durchaus Optionen für die Nationalmannschaft sein. Das ist ein Berhalter und das ist ein Brian White, die beide wirklich starke Partien geliefert haben und ja schon seit Monaten wirklich stark spielen. Also Vancouver hat alles richtig gemacht. Was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, ist das Tor von den Timbers. Das hat ein Rookie sozusagen gemacht, der sein erstes MLS-Spiel hatte, 18 Jahre jung ist und im Derby gleich mal eine ordentliche Rakete von deutlich außerhalb des Strafraums gezündet hatte. Das könnte vielleicht so ein bisschen in die Richtung Tor der Woche oder sowas gehen. Sah schon cool aus und für so einen 18-Jährigen seine ersten MLS-Partie, sein erstes Profitor machen, ziemlich gut.
Ja, tut mir nur leid, dass er beim falschen Verein spielt.
Tja, aber ja, für Isuta war das, glaube ich, trotzdem
ein ja, ganz okayer Tag. Ja, ich sag ja immer, ich gönn's so jungen Leuten tatsächlich. Also, wenn es Tor der Woche wird, hat das verdient.
Man muss übrigens auch dazu sagen, die letzten zwei Wochen oder die letzten zwei Spieltage ist eines aufgefallen. Es haben extrem viele Teenager gespielt. Allein bei den Red Bulls waren ja in den letzten Wochen immer drei Spieler unter 18 in der Startaufstellung, beziehungsweise unter 17 sogar. Und auch in anderen Teams, beispielsweise Real Salt Lake, hat enorm viele Teenager auf dem Platz gehabt. Und ich glaube, am zweiten Spieltag haben 29 Teenager gespielt. Und das ist, finde ich, eine Richtung, in die MLS auch viel, viel mehr gehen sollte. Konzentriert euch nicht darauf, so ein Team wie Inter Miami aufzubauen. Aus Spielern, wo du weißt, die spielen noch 2-3 Jahre maximal. Dann sind sie alle weg, weil sie die Fußballschuhe an den Nagel gehängt haben. Sondern konzentriere dich mit auf junge Spieler, auf hoffnungsvolle Spieler, die du vielleicht irgendwann sogar nach Europa oder nach Südamerika dann bringen kannst. Und dass sie da noch eine aufregende Karriere machen können. Das sind irgendwie die viel cooleren Geschichten, als wenn du dir nur in Anführungsstrichen die Rentner holst und dir dann einen teuren Kader aufblasst. Das spricht nicht dagegen, sich auch mal einen erfahrenen Spieler zu holen. Wie gesagt, die Kombination, die Vancouver macht, finde ich cool. Die haben junge Spieler, die haben unbekannte Spieler und die haben sich einen Thomas Müller geholt. Auch bei den Earthquakes. Die haben sich mit Timo Werner tatsächlich jemanden jetzt geholt, der passt scheinbar gut in das Team. Die Earthquakes haben jetzt 1-0. Gegen wen haben sie denn gespielt? Gegen Philly. Haben sie 1-0 gewonnen. Vorlage Timo Werner, auch in der letzten Woche. Da war er eingewechselt worden, Vorlage. Und es wirkte so vom Spielgeschehen her, war das schon auch besser. Also die Earthquakes hatten schon erheblich schlimmere Zeiten. Philly hat gerade
Katastrophe. Wenn es so weitergeht, dann muss ich Timo Werner echt mein Fantasy-Team aufstellen, Anne.
Ich glaube, der wird immer zu, der hat zu hohe Kaderkosten dann an der Stelle. Aber das könnte auch durchaus interessant mit denen werden.
Ich kann mir Messi und Müller leisten.
Immerhin. Heißt noch nicht, dass die vollkommen abgerundet sind und dass da alles perfekt ist. Die Partie gegen Philly jetzt beispielsweise hätte sich auch schnell drehen können. Philly hat sich da selbst teilweise einfach dämlich angestellt. Aber trotzdem, auch da ist es ja ein interessantes Konzept. Du holst dir einen erfahrenen Spieler, der international vieles gesehen hat und arbeitest mit einem vielleicht gemischten Kader oder mit einem jungen Kader. Das ist doch viel, viel cooler und viel mehr, bietet viel mehr Perspektive als das andere Produkt.
Ja, definitiv. Dann schauen wir mal, was der Spieltag bringt. Es sind ja frühe Spiele. Ich weiß nicht, hast du noch was zum abgelaufenen Spieltag, Anne?
Ich möchte sagen, dass Toronto wirklich beeindruckend ist. Sehr, sehr starkes Team. Wir haben letzte Woche kurz über sie gesprochen. Sie haben sich ja Josh Sargent geholt. Die sind nahezu unbesiegbar. Ja, sehr, sehr gutes Team. Ich versuche das, was ich letzte
Woche... Das heißt, du würdest Josh Sargent in dein Fantasy-Team aufstellen, oder?
Das vielleicht nicht. Aber ich muss das gut machen, was ich letzte Woche wirklich so verkackt habe. Ich gucke jetzt künftig wieder nach, welche Teams als nächstes gegen die Red Bulls spielen, bevor ich ein großes Mundwerk habe. Weil dann, also, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, dass mir das auf die Füße fallen wird. Und es ist mir auf die Füße gefallen. Also
könnte man sich vielleicht echt anschauen. Sonst unter der Woche läuft ja jetzt nochmal ein paar Spiele des CONCACAF Champions Cups, aber über den reden wir dann, wenn es soweit ist. Ansonsten, Anne, wenn du nichts mehr hast, es gab auch nicht so wirklich Transfers, die man erwähnen muss. Deswegen würde ich sagen, wir enden wir das hier.
Ja.
Ich bedanke mich wie immer fürs Reinhören, Reinschalten. Ja, wie gesagt, 3 Spiele zu einer humanen Uhrzeit am Wochenende. Können wir gerne gemeinsam schauen. Ansonsten genießt eure Zeit, genießt das Wetter, trotz Pollenallergie wie bei mir. Und dann hören wir uns wieder kommende Woche bei einer weiteren Folge unseres MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Bis dahin eine gute Zeit und bye bye.
Ciao, ciao.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.